ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 20. August. Wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf. Wir, das sind diesmal Kai Küstner und ich, Carsten Schmiester aus Hamburg. Kai ist heute allerdings schon wieder mal auf Reisen. Wir haben seinen Part, den Schwerpunkt über einen russischen und ukrainischen Nebenkriegsschauplatz in Afrika, deshalb schon gestern aufgezeichnet. Da war er nämlich noch in seiner alten Heimat in Brüssel. Erstmal aber Berlin.
Deutschland ist weiter absolut engagiert und es gilt weiter das Wort des Kanzlers, dass die Unterstützung der Ukraine so lange fortgesetzt wird, wie das nötig ist und dass niemand, vor allem auch nicht der russische Präsident, darauf hoffen kann, dass wir darin nachlassen.
Hat Wolfgang Büchner gesagt, der stellvertretende Regierungssprecher, am Montag in der Hauptstadt. Und damit hat er versucht, den Schaden nach einem weiteren Fall von, ich sag mal, akuter C2-Schwäche der Ampelregierung zu begrenzen. C2. Das ist Militärsprech und das steht für die beiden Cs, also Cs für Command and Control. Also wer hat das Sagen, wie läuft die Befehlskette? Eine Schwachstelle, offenbar nicht nur bei den Russen. Denn in Berlin hat der Kanzler das Sagen, eigentlich hier und da aber nur. Und die Befehlskette, oder sagen wir es mal zivil, die Entscheidungs- und Ausführungswege, die laufen auch nicht immer schnurgerade. Jüngstes Beispiel die Aufregung um mutmaßlich gedeckelte Militärhilfen für die Ukraine im kommenden Jahr. Da ging es ja darum, dass berichtet wurde, dass die Haushaltsmittel für diese Militärhilfe eben begrenzt sind. Jetzt versucht die Bundesregierung Zweifel an ihrem Unterstützungswillen auszuräumen. Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Das hat zum Beispiel Olaf Scholz, der Kanzler, am Montag im Online-Dienst X, früher mal Twitter, gesagt. Er verwies allerdings auch darauf, dass die Bundesregierung dabei auf einen 50 Milliarden Euro Kredit der G7-Staaten setzt. Und es geht wohl auch um Zinsen aus eingefrorenen russischen Geldern zur Finanzierung. Es hatte ja am Wochenende Berichte gegeben, wonach die Bundesregierung im kommenden Jahr keine Haushaltsmittel über die bereits eingeplanten 4 Milliarden Euro hinaus für Hilfe für die Ukraine zur Verfügung stellen wolle. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte dabei über ein Schreiben von Finanzminister Lindner von der FDP an seinen Kollegen, in Anführungsstrichen den Verteidigungsminister Pistorius von der SPD, berichtet. Zusätzliche Anträge aus Pistorius' Ministerium sollten der Zeitung zufolge auf Wunsch von Kanzler Scholz nicht mehr bewilligt werden. Nun heißt es aber vom Kanzler, wir setzen die Unterstützung fort, eben mit diesem 50 Milliarden Euro Kredit, den wir mit den G7 auf den Weg bringen. Wörtlich weiter, damit kann die Ukraine in großem Umfang Waffen beschaffen. Darauf kann sie bauen. Und er hat Forderungen nach einem kompletten Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgewiesen, die es mittlerweile auch gibt. Darauf kommen wir gleich noch. Das sei überhaupt keine Lösung, einfach die Hilfe einzustellen, sagte Scholz in Bremen bei einem Bürgerdialog. Die Ukraine wäre dann ja auch weg. Man müsse dem Land also helfen, damit es nicht von Russland überrannt werde. Und man müsse gleichzeitig überlegen, wie man einer Friedenslösung näher kommen könne. Beides ziemlich knifflig im Moment. Berichte, aktuell würden sogar schon einige Rüstungslieferungen, wie zum Beispiel ein Iris-T-Luftverteidigungssystem an die Ukraine aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt, hat dann Regierungssprecher Büchner dementiert, das sei eine Falschmeldung. Aber es sieht so aus, als ob die Kuh doch noch nicht so ganz vom Eis ist. Da sind wir wieder bei C2, also Command and Control. Es gibt ja andere Ministerien in Berlin. Da hat zum Beispiel denn ein Sprecher des Verteidigungsministeriums Signale aus dem Finanzministerium begrüßt, dass künftig auch kurzfristig Anfragen gestellt werden könnten. Er gehe davon aus, dass etwa bei Lieferbedarf für Munition oder Ersatzteile pragmatische Lösungen gefunden werden könnten. Das sieht also nicht danach aus, als sei man sich da schon final einig, wie es weitergeht. Aber immerhin, im Moment wird geliefert. Das wissen wir unter anderem, weil der ukrainische Verteidigungsminister Umerov sich via X bei Deutschland für eine neue Lieferung militärischer Güter bedankt hat. Da geht es um ein Iris-T-SLS-Luftverteidigungssystem. Es geht aber auch um Artilleriegranaten, um Drohnen und Kleinwaffen als Beispiele genannt. Die werden im Übrigen auch dringend benötigt, denn zwei Wochen nach Beginn des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Gebiet in der Region Kursk kommen die ukrainischen Streitkräfte nach Informationen des amerikanischen Institute for the Study of War nur noch langsam und geringfügig voran. während im gesamten ukrainischen Front Vorsprung in dieser Region weiterhin gekämpft wird. Plus im Süden und Osten der Front rückten dagegen die russischen Streitkräfte weiter vor. Plus Russland setzt nach ukrainischen Angaben auch die nächtlichen Angriffe auf die Hauptstadt Kiew fort. Da wurde zum Beispiel am frühen Dienstag von einem großen Einsatz der ukrainischen Luftverteidigung berichtet, von Explosionen, die zu hören waren, Gott sei Dank aber nicht von Opfern oder auch nicht von größeren Zerstörungen. Danach kann man unterm Strich zur militärischen Lage sagen, sie bleibt weiterhin kompliziert für die Ukraine, auch wenn Präsident Zelensky demonstrativ immer wieder sagt, dass er zumindest mit dem, was in der Region Kursk passiert, zufrieden ist. Und er hat auch öffentlich erklärt, dass die Ukraine durchaus im Plan liege und dem Ziel näher komme, Druck auf Russland mit Blick auf Friedensverhandlungen zu erhöhen und aber auch eine Pufferzone gegen russische Angriffe, unter anderem mit Raketen, mit Drohnen oder weitreichenden Gleitbomben, zu schaffen. Das alles hat Zelensky offen gesagt. Es gibt ein anderes Thema, da ist er sehr kurz angebunden, und da geht es um die Sprengungen der Nord Stream Pipelines Ende September 2022. Dabei wurden beide Stränge von Nord Stream 1 und einer der beiden Stränge der noch nicht in Betrieb befindlichen Pipeline Nord Stream 2 zerstört. Mittlerweile geht man zweifelsfrei davon aus, dass es Anschläge waren. Nur wer war es? Die Russen, die Amerikaner oder vielleicht sogar die Ukraine? Das Wall Street Journal hat in der vergangenen Woche unter Berufung auf ukrainische Militärkreise berichtet, die Sprengungen seien unter Führung des damaligen ukrainischen Oberbefehlshabers Saluschny geplant und auf höchster ukrainischer Regierungsebene sogar abgesegnet worden, anfangs angeblich auch von Präsident Zelensky. Dieser habe dann, nachdem sich der amerikanische Geheimdienst CIA eingeschaltet hat, den Stopp angeordnet, aber das sei ignoriert worden. Kiew hat mittlerweile diese Vorwürfe als absoluten Unsinn zurückgewiesen. Auf der anderen Seite haben aber nach Recherchen von ARD, Zeit und Süddeutscher Zeitung deutsche Ermittler einen Haftbefehl gegen einen Ukrainer erwirkt, der als Taucher an der Sprengung beteiligt gewesen sein soll. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg ist Teil dieses Rechercheteams und er ist mir jetzt aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Michael, es gibt ja als Reaktion auf das Ganze seit dem Wochenende, vor allem in den sozialen Netzwerken, aber auch von den Rändern des politischen Raumes hier in Deutschland, Forderungen nach einem Stopp aller Hilfen für die Ukraine. Da wird auch gesagt, wir wollen Schadenersatz haben. Das heißt, das Ding schlägt Wellen, aber die wesentliche Frage, nämlich die, wer war es denn, die ist doch weiterhin faktisch offen, oder?
Ja, die bleibt weiter offen, nämlich die Frage, auf die es am Ende hinausläuft und auf die alle auch eine Antwort haben wollen, nämlich wer hat das Ganze in Auftrag gegeben? Die Bundesanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren, das vom Bundespolizei und Bundeskriminalamt durchgeführt wird und wo man auch Schritt für Schritt weiter vorangekommen ist. Und es ist tatsächlich gelungen, Personen zu identifizieren, die Teil dieses Sprengkommandos gewesen sein sollen. Und wir reden hier dann tatsächlich auch über ukrainische Staatsangehörige, die hier verdächtigt werden. Trotzdem bleibt die Frage offen, wie sah die Befehlskette aus und wer ist am Ende dieser Befehlskette? War es eine staatliche Stelle oder nicht? Und war es tatsächlich dann jemand in der Ukraine oder nicht? Darauf haben wir noch keine sichere Antwort.
Das ist also das Wichtigste, was wir noch nicht wissen. Kannst du so kurz nochmal zusammenfassen, was wissen wir denn? Und wenn wir genug wissen, kann man vielleicht schon sagen, in welche Richtung deutet das?
Ja, vielleicht schauen wir wirklich zunächst mal auf das Ermittlungsverfahren, das geführt wird, das auch sehr intensiv geführt wird. Dänemark und Schweden haben eingestellt, die Deutschen nicht, die machen das weiter. Es gibt, glaube ich, auch politisch ein großes Interesse daran, dieses Ermittlungsverfahren weiterzuführen, so unangenehm es politisch am Ende auch werden kann. Aber es ist den Ermittlern zunächst mal gelungen, das Schiff zu finden, dieses Segelschiff Andromeda, das genutzt worden sein soll, um dieses Sprengkommando und den Sprengstoff, im Übrigen wesentlich weniger als immer angenommen wird, also nicht tausende Kilo, sondern deutlich weniger, eine Menge, die auch auf diesem Schiff transportiert werden konnte, an die Pipelines heranzubringen und dann eben mit zwei oder drei Tauchern in diese Tiefe an den Pipelines zu befestigen. Und das in Zusammenhang damit, dass es weitgehend gelungen ist, die Route, die dieses Schiff genommen haben soll, zu rekonstruieren. Und jetzt eben, darüber hatten wir zuletzt berichtet, trotz gefälschter Papiere, die genutzt worden waren bei der Anmietung, tatsächlich dann auch noch die Personen oder zumindest ein Teil der Crew zu identifizieren, die an Bord gewesen sein soll.
Aber Sie haben diesen Mann, es ist ja ein Mann, ein Ukrainer, nicht bekommen. Ist das nicht ein bisschen seltsam, dass Polen, wo er ja gelebt haben sollte, plötzlich sagt, der Haftbefehl ist draußen, aber jetzt ist er uns gerade vorher leider Gottes aus dem Land gegangen?
Ja, das sind einige Dinge seltsam. Tatsächlich ist es so gewesen, dass dieser Mann, ein Ukrainer, ein professioneller Taucher, der in der Ukraine an einer Tauchschule auch zwischenzeitlich beschäftigt war und dem die Ermittler zutrauen, dass er tatsächlich eben auch in diese Tiefe tauchen konnte. Wir reden ja immerhin von 80 Metern. Der soll sich dann eben tatsächlich in Polen aufgehalten haben. Und das war dann der Grund für die deutschen Ermittler zu sagen, hier können wir mit einem europäischen Haftbefehl den festnehmen lassen und dann auch nach Deutschland ausliefern lassen, um den dann auch vernehmen zu können. Und dann war es eben so, dass wenige Tage, nachdem dieser Haftbefehl in Polen eingetroffen ist, der dann aus Polen ausgereist ist in die Ukraine nach Auskunft der polnischen Behörden. Und da steht schon die Frage im Raum, wie kann das sein? Das nährt ein wenig den Verdacht, dass die Polen kein Interesse daran haben, diesen Fall wirklich aufzuklären. Und das ist auch das, was wir aus Ermittlerkreisen immer wieder gehört haben, dass Polen zwar kooperiert, aber nicht in dem Umfang, wie man sich das wünschen würde.
Es ist doch eigentlich für viele Seiten eine gute Lage im Moment, wo keiner weiß, wer es wirklich war. Die Ukraine kann kein Interesse daran haben, Amerika auch nicht, vielleicht noch Russland am ehesten und Deutschland.
Ja, das ist das, was ich meinte mit der Bemerkung, man führt dieses Ermittlungsverfahren, obwohl es politisch sehr unangenehm werden kann. Meine Wahrnehmung ist, dass man im Kanzleramt wissen möchte, was da passiert ist, dass man auch meint, man ist das der Öffentlichkeit in Deutschland schuldig, dieses Ermittlungsverfahren so weit voranzutreiben, dass man alles versucht, um herauszufinden, wer das gewesen ist und wer das veranlasst hat. Aber klar, kann sein, dass man am Ende tatsächlich in der Ukraine auskommt, möglicherweise sogar bei einem staatlichen Akteur auskommt und dann der Bevölkerung erklären muss, ja, wir unterstützen die Ukraine militärisch im Kampf gegen Russland. Aber es gibt eben auch Leute, die diese Pipeline zerstört haben. Und das ist natürlich dann eine schwierige Situation.
Was könnte dann, worst case, die Reaktion sein?
Das ist schwer abzuschätzen. Die andere Frage ist ja, mindestens so schwierig wäre dann die Situation, wenn am Ende herauskäme, dass Polen tatsächlich aktiv dieses Ermittlungsverfahren behindert. Auch das ist natürlich eine politisch schwierige Situation. Wir reden hier immerhin über unseren EU-Nachbarn Polen. Also, das hat Haken und Ösen ohne Ende. Am Ende ist mein Eindruck aber, dass man sich politisch entschieden hat, dass die militärische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland in jedem Fall wichtig und richtig ist. Und dass man das getrennt betrachten muss von der Frage, wer ist verantwortlich für die Sprengung von Nord Stream.
Und ihr habt euch vermutlich journalistisch dazu entschieden, weiter dran zu bleiben?
Wir haben uns entschieden, natürlich weiter dran zu bleiben. Das ist ein Langstreckenlauf, aber spannend genug, um die nötige Energie dafür zu haben.
Vielen Dank, Michael Götschenberg in Berlin.
Gerne.
Und damit kommen wir jetzt zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Auch da geht es unter anderem um ukrainisches Engagement außerhalb des Krieges im eigenen Land. Hier dann allerdings um gesicherte Erkenntnisse. Uns erreichen in der Redaktion ja immer wieder Hörermails, die uns darum bitten, wir möchten doch auch mal über andere Krisenregionen berichten. Und das machen wir heute, aber eben mit einer Region, die ganz direkt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammenhängt, nämlich mit der Region Westafrika. Wir wissen, dass Russland da seinen militärischen Fußabdruck extrem ausgebaut hat. Schon parallel zur Präsenz der Bundeswehr in Mali waren dort hunderte Söldner der Gruppe Wagner aktiv, die alle mittlerweile direkt dem Verteidigungsministerium in Moskau unterstehen. Auch in anderen Staaten wie Niger oder Burkina Faso setzen die dortigen Militärregierungen auf die Unterstützung Russlands. Und nun macht auch genau da die Ukraine von sich reden. Kai Küstner hat das Ganze recherchiert. Kai, du lebst ja seit einem Jahr in der Region, genauer im Nachbarland Malis, im Senegal. Und kürzlich ist da etwas passiert, das die Kräfteverhältnisse doch beträchtlich durcheinander wirbeln kann. Was genau ist da in Mali vorgefallen?
Russland hat genau dort in Mali seine wohl schwerste Niederlage hinnehmen müssen, seit es sich auf dem afrikanischen Kontinent militärisch engagiert. Und nicht nur das, die Ukraine behauptet, sie habe dazu beigetragen. Wir versuchen das mal ein bisschen zu sortieren. Russische Söldner, früher Wagner genannt, jetzt Afrika-Korps, helfen ja der Armee in Mali beim Kampf gegen den Terrorismus. Beide gemeinsam haben Ende Juli dann versucht, eine Großoperation im Norden des Landes, im Norden Malis, an der Grenze direkt zu Algerien durchzuführen. Und sind dabei aber, um es nicht allzu kompliziert zu machen, in einen Hinterhalt nahe der Stadt Tinzaouaten geraten, haben dann versucht auszuweichen, sich zurückzuziehen und sind dabei dann wohl von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen worden, in die Zange genommen worden. Berichten zufolge waren daran beteiligt sowohl Tuareg-Kämpfer, also Separatisten, die eigentlich ihren eigenen Staat im Norden Malis wollen, und auch Al-Qaida-Terroristen, die sich hin und wieder zusammenschließen, wenn es gegen den gemeinsamen Feind malischer Armee geht. Und bei diesem Angriff an diesem 27. Juli wurden offenbar Dutzende russische Söldner getötet und ebenfalls zahlreiche malische Soldaten. Laut Tuareg waren es sogar 84 Russen und 47 Malier, ohne dass diese Zahlen bestätigt wären. Es kursieren aber im Netz dazu jede Menge Videos, auch solche, die man eigentlich gar nicht sehen will. Jedenfalls eine ganz schwere Niederlage für die russische Seite, die ja zwischen 1000 und 2000 Mann in Mali hat. Und dann kamen ganz kurz danach eben Berichte auf, denen zufolge die Ukraine den Tuareg Unterstützung habe zukommen lassen, was die Ukraine auch gar nicht abgestritten hat. Im Gegenteil, der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, Andrei Yusov, erklärte, die Tuareg hätten, Zitat, notwendige Informationen und nicht nur Informationen erhalten, die zu einer erfolgreichen Operation gegen russische Kriegsverbrecher führten, Zitat Ende.
Jetzt hast du da ordentlich dran rum recherchiert. Was ist dran an diesen Berichten? Die Frage ist ja tatsächlich, hat die Ukraine die Finger im Spiel gehabt?
Ja, erstmal gab es viel Erstaunen, weil die Ukraine in dieser Region, also im westafrikanischen Sahel, eigentlich noch nie wirklich in Erscheinung getreten war. Wir erinnern uns, als die Bundeswehr noch in Gao, also im Norden Malis, stationiert war, haben sich dort ja russische Söldner in unmittelbarer Nähe am Flughafen eingenistet auf Einladung der malischen Armee, die die UN-Truppen ja für nutzlos hielt, stattdessen sehr stark auf Russland setzte. Aber von der Ukraine gab es damals keine Spur, auch tauchte nach dieser Schlacht am 27. Juli dann auf einmal ein Foto auf dem angeblich die Tuareg-Kämpfer mit der ukrainischen Flagge posierten. Das hat sich später dann als Fake, als Fälschung herausgestellt. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass die Ukraine auch mitmischt im Konflikt im Sudan, also etwas weiter östlich in Afrika, und dort Spezialkräfte an Drohnenangriffen zum Beispiel beteiligt waren vor rund einem Jahr. Nun haben diese Sondereinheiten berichten zufolge auch in Mali den Separatisten gezeigt, wie man bewaffnete Drohnen manövriert und einsetzt. Also, wir können keinen unabhängigen Beleg dafür erbringen, dass und wie stark die Ukraine beteiligt war. Aber Beobachter halten es auch nicht für ausgeschlossen, dass Algerien möglicherweise den Separatisten unter der Hand Hilfestellung gegeben hat, weil es eben eine starke Präsenz Russlands und der malischen Armee so dicht an seiner Grenze ungern gesehen hätte. Also da ist vieles unklar, aber fest steht, nachdem die malische Armee mitten im Abzug der deutschen und der UN-Truppen einen ihrer wichtigsten und mehr als symbolischen Erfolge gefeiert hat, mit der Eroberung der nordmalischen Stadt Kidal, mit Hilfe Russlands auch, hat nun die andere Seite, die Seite der Separatisten und der Terroristen, zurückgeschlagen und damit auch den ehemals zur Gruppe Wagner gehörenden russischen Militärs diese schwere Niederlage zugefügt. Daran gibt es keinen Zweifel. Und jetzt stellen sich nicht wenige die Frage, wird da eine Art Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der Ukraine auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen?
Motive wären auf jeden Fall da. Bevor wir jetzt, Kai, nochmal darüber reden, was für Konsequenzen das für die Ukraine hätte, ist denn absehbar, ist dir klar, was das für Konsequenzen für das russische Engagement in Afrika haben wird? Werden die jetzt vorsichtiger?
Ja, es ist zu diesem Zeitpunkt noch etwas schwer zu sagen, aber es wird aus meiner Sicht ganz sicher nicht dazu führen, dass sich Russland aus Mali, aus dem Sahel, aus Afrika zurückzieht. Bislang hat ja dieses Tauschgeschäft einigermaßen funktioniert, das ja so abläuft. Russland hält Militärregime im Sattel. Seine Kämpfer werden dafür mit Rechten an der Ausbeutung von Bodenschätzen, zum Beispiel mit den Rechten an Goldminen etc. belohnt. Plus es lässt sich damit aus Sicht Moskaus ja der Einfluss Europas und der USA im sogenannten globalen Süden zurückdrängen. Nun aber haben die Wagner-Leute sozusagen ihren Status der Unbesiegbarkeit verloren. Das wird noch nicht dafür sorgen, dass die malische Putschregierung und die Nachbarn Niger und Burkina Faso ins Grübeln kommen, worauf sie sich da eingelassen haben. Und ob nicht doch die westlichen Beobachter recht haben, die stets warnen, keinesfalls werde sich die Sicherheitslage mit den russischen Söldnern verbessern, im Gegenteil. Und erstmal sieht es ja auch so aus, als würde sich der Terrorismus weiter ausbreiten in der Region. Also es sind womöglich erste Haarrisse in dieser Beziehung entstanden. Ob das wirklich so funktioniert mit der russischen Armee im Antiterrorkampf, mag aber auch sein, dass die wieder gekittet werden. Jedenfalls hielt ich diese Ereignisse wirklich für so bedeutsam und in Deutschland für so wenig wahrgenommen bislang, dass es mir durchaus ein Anliegen war, das mal jetzt ins Blickfeld zu rücken mit diesem Schwerpunkt.
Ist ja auch wichtig, weil natürlich die anderen Ereignisse auch immer die Gefahr bergen, dass wir sowas übersehen und dann irgendwann wird es plötzlich groß und wichtig. Jetzt mal so viel zu Russland, Kai. Kommen wir zur Ukraine. Die feiert sich ja geradezu dafür, dass sie an diesem Angriff vom 27. Juli in welcher Form auch immer irgendwie beteiligt war, dass sie dazu beigetragen hat. Hat die Ukraine davon irgendwas gehabt? Hat es ihr genützt?
Also aus diplomatischer Sicht muss man sagen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es hat der Ukraine sogar massiv geschadet. Wir haben ja schon öfter thematisiert, dass wir es weltweit mit einem Kampf um Einfluss zwischen autoritären Staaten, Russland, China auf der einen Seite und vereinfacht gesagt dem Westen zu tun haben. Möglicherweise wollte die Ukraine hier ein Zeichen setzen, dass sie da auch mitmischt. Und sie nutzt ja, siehe Kursk, jede sich bietende Gelegenheit zu zeigen, dass Russland verwundbar ist. Man konnte nach so manchen Äußerungen wirklich den Eindruck bekommen, das Schlachtfeld in der Ukraine habe sich jetzt nach Afrika verlagert. Das ist natürlich stark übertrieben, so etwas. Was aber passiert ist, aus meiner Sicht, nehmen wir das Beispiel Senegal, also das Land, in dem ich lebe seit einem Jahr und das sich sehr stark auf die Fahnen schreibt, im Krieg Russlands gegen die Ukraine eben nicht Partei zu ergreifen. Das Außenministerium Senegals hat den Botschafter der Ukraine in Dakar einbestellt, nachdem der auf Facebook ein Video geteilt hatte, eben von dem Militärgeheimdienstsprecher Yusuf, in dem dieser Angriff auf die russischen Truppen, du hast es gerade gesagt, wirklich gefeiert wird. Also der für die gesamte Region wichtige Senegal überhaupt nicht erfreut. Hier stellt man sich die Frage, wie man es denn feiern kann, wenn Terroristen malische Soldaten töten. Und auch von der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten, der ECOWAS, mit der die EU sehr eng zusammenarbeitet, fing sich die Ukraine wirklich eine verbale Ohrfeige ein. Die ECOWAS hat in einer Reaktion ihre, auch ein Zitat jetzt, starke Missbilligung und Verurteilung jeglicher Form von äußerlicher Einmischung in der Region zum Ausdruck gebracht und hat klargestellt, dass die Region bitte nicht in geopolitische Auseinandersetzungen hineingezogen werden soll. Also, dass vorhersehbar die ohnehin von Russland beeinflussten Staaten wie Mali, wie Niger die Beziehung zur Ukraine abbrachen, das mag sie noch verkraften, aber diese verbale Ohrfeige eher geneigter oder neutraler Länder, das ist durchaus schmerzlich, denke ich.
Ja, zumal die Ukraine ja gerade dabei ist, zumindest zu versuchen, eben auf dem afrikanischen Kontinent Länder auf ihre Seite zu ziehen, ne?
Ja, genau so ist es. Der ukrainische Außenminister Kuleba war gerade auf Afrika-Besuch. Ich habe auch den Sonderbeauftragten der Ukraine für Afrika letztes Jahr noch in Berlin getroffen. Der hat mir damals erläutert, wie wichtig es für sein Land ist, den diplomatischen Fußabdruck zu vergrößern in Afrika, beziehungsweise überhaupt erstmal einen Fuß auf die Erde zu bekommen auf diesem Kontinent, weil es eben für die Ukraine nicht die ja über Jahrzehnte gewachsenen Beziehungen gibt, die Russland hat. In vielen Staaten gibt es gar keine diplomatische Vertretung der Ukraine. Das wurde jetzt ausgebaut. Aber das Land hat da sehr viel aufzuholen diplomatisch und muss das auch tun, wenn man sich ansieht, wie sehr in einigen Ländern Russland mithilfe von Influencern zum Beispiel die sozialen Medien bespielt. Und beim Thema Getreidelieferungen, da haben wir ja gesehen, die sind aufgrund des Krieges ja zeitweise ausgeblieben für Afrika. Da hat Russland ja die Erzählung verbreitet, das sei die Schuld der Ukraine oder auch der Europäischen Union wegen der verhängten Sanktionen. Dem will man natürlich etwas entgegensetzen. Und der globale Süden ist für die Ukraine wichtig. Er ist es aber auch, Stichwort Ringen um Einfluss für Deutschland und Europa.
Ja, und wenn wir auf Deutschland und die EU zum Beispiel schauen, wie ist denn da dein Eindruck? Der Einfluss geht ja doch ganz schön zurück im Sahel und in Westafrika, oder?
Ja, das ist tatsächlich so, ohne Zweifel. Obwohl man immer von Land zu Land natürlich schauen muss, aber die Bundesregierung betont ja stets, wie wichtig der Sahel-Krisengürtel, wozu ja Mali, Niger und Co. gehören, für uns ist. Eben wegen der Gefahr, dass sich kriminelle Banden dort weiter ausbreiten, dass sich der Terrorismus verstärkt, möglicherweise ausstrahlt auf Europa, dass Migrationsrouten in Richtung Mittelmeer unkontrollierbar werden, der Waffen, der Menschenschmuggel blüht etc. etc. Und mit dem Abzug der Bundeswehr aus Mali, der zumindest am Ende auch ein Rausschmiss von Seiten der Malier war, schwindet tatsächlich der Einfluss in der gesamten Region. Vor etwas einem Jahr dann gab es den Militärputsch in Niger, dem riesigen Nachbarland Malis, einst als Stabilitätsanker gepriesen. Da hat die Bundeswehr versucht, noch einen Fuß in der Tür zu behalten, einen Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt Niamey aufrechtzuerhalten. Diese Verhandlungen mit den neuen Machthabern sind gescheitert. Eine deutsche Präsenz wird es dort künftig nicht mehr geben. Bis Ende dieses Monats sollen die letzten dort noch ausharrenden deutschen Soldaten nach Hause kommen. Das alles trotz eines Besuchs des Verteidigungsministers Boris Pistorius im Dezember vergangenen Jahres und trotz des bekundeten Willens, da weiterzumachen. Klammer auf, auch da wieder gab es Streit zwischen Verteidigungsministerium und Außenamt. Annalena Baerbocks Ministerium hat die weitere Präsenz in Niger eher skeptisch gesehen. Das SPD-geführte Verteidigungsministerium wollte gern da bleiben, Klammer zu. Also Beispiel Niger, die Franzosen sind schon weg, die USA sind dabei abzuziehen und eine teure Drohnenbasis zu hinterlassen. Dagegen waren die ersten russischen Kräfte im April auch in Niger eingetroffen. Also bislang war der Trend, europäischer Einfluss schwindet, russischer Einfluss wächst.
Ganz zum Schluss noch mal so eine Frage zum Ausblick. Also was macht Deutschland zum Beispiel, um diesem Trend irgendwas entgegenzusetzen? Baerbock hat ja Mitte Juli, das ist ja noch gar nicht so lange her, erst den Senegal und die Elfenbeinküste besucht.
Ja, das war natürlich als Zeichen gemeint, wir geben diese Region nicht völlig auf. Ein Trend ist dabei klar erkennbar, man setzt sehr stark auf die Staaten, die nicht nur als stabiler gelten, sondern auch stabiler sind. Beispiel Senegal, ein Militärputsch gab es hier nie, die Armee stand bislang immer treu zur Republik. Die Menschen, ich verkürze das jetzt, weil ich selber miterlebt habe, wissen, was sie an ihrer Demokratie haben und waren, wie wir Anfang dieses Jahres gesehen haben, auch bereit, dafür auf die Straße zu gehen in großen Mengen. Also das ist auch sinnvoll. Man verlagert das Engagement auf die Küstenstaaten wie Senegal, Elfenbeinküste, Mauretanien, weil man sich von denen eben verspricht, dass man da nicht in ein paar Wochen wieder alle Strategiepläne in den Papierkorb befördern und neu schreiben muss. Und zum Beispiel hat man ja den Standort Dakar im Senegal, dort einen Flughafen mitten in der Stadt schon für den Abzug aus Mali genutzt. Und das lief alles sehr, sehr unkompliziert mit der senegalesischen Seite. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch viel zu tun gäbe. Wirtschaftlich zum Beispiel ist Deutschland in Senegal extrem schwach vertreten, gerade im Vergleich zu den großen Mitspielern, den großen Playern wie China, wie die Türkei, wie Frankreich sowieso. Und wenn man eine stärkere Rolle spielen will, dann geht das nur über wirtschaftliche Verflechtung. Also bei den ganz Großen spielt die Bundesrepublik da im Senegal bei Weitem nicht mit. Und kleine Anekdote, die Außenministerin hat in Dakar sich eine gerade gestartete Elektro-Schnellbusroute angesehen, ein auch mit EU-Geldern finanziertes Projekt, sicher sinnvoll, den Bus selber aber haben die Chinesen gebaut am Ende. Also es gibt Aufholbedarf, um es milde zu formulieren. Das weiß man auch bei der Bundesregierung. Die deutsche Außenministerin hat in Dakar am Goethe-Institut eine Grundsatzrede gehalten zur Afrikapolitik. Auffällig fand ich, wie sehr sie versuchte, diese ja in vielen Staaten hier vorherrschende Stimmung aufzugreifen, dass man den kolonialen Ballast eben immer noch nicht abgeworfen hat, dass man sich von Bevormundung auch von Europa, aber insbesondere von Frankreich abkoppeln müsse, um sich wirklich auf eigene Füße zu stellen. Baerbock versuchte dagegen zu werben für eine Beziehung, bei der man einander zuhört, bei der man voneinander lernt, wie sie es ausdrückte, auf Augenhöhe, um es mal mit meinen Worten zu sagen. Und sie ging auch ein auf den, wie ich es nennen würde, weltweiten Kulturkampf oder Systemkonflikt, autoritär gegen freiheitlich-demokratisch, der eben auch in Afrika ausgetragen wird. Und Baerbock sprach von Autokraten, die nach Einfluss greifen.
Und dabei versuchen sie auch, die Wunden zu instrumentalisieren, die Europa in der Welt hinterlassen hat, gerade auch hier in Afrika. Indem sie immer wieder Bezug nehmen auf die europäische Kolonialgeschichte. und sich als vermeintliche antikoloniale Vorkämpfer präsentieren. Natürlich ist es grotesk, wenn gerade ein Land wie Russland das tut, das zur selben Zeit einen imperialen Krieg führt.
Trotzdem verfängt in vielen Staaten Westafrikas diese antiwestliche Kommunikation bzw. Propaganda, auch im Senegal, wo wenige Tage vor Baerbock zum Beispiel der russische Vizeaußenminister zu Besuch war. Also da müssen die Europäer immer wieder einige Mühe aufwenden, zu erläutern, wie sie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sehen und warum die Lage für sie so bedrohlich ist, eben weil der Krieg sich direkt vor der eigenen Haustür abspielt. Und damit kommen wir wieder zurück zu Russland und der Ukraine. Staaten mit Militärregimen wie Mali, Niger, Burkina Faso haben sich klar positioniert, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, nämlich mit Russland. Andere Länder, wie etwa der Senegal, wo Russland nicht die große Rolle spielt bislang, wollen sich zumindest nicht vorschreiben lassen, mit wem sie welche Beziehungen eingehen, wollen flexibler sein. Es gibt wie in der gesamten Region auch hier starke antifranzösische Tendenzen. Also um es zusammenzufassen, hier muss Deutschland, hier muss Europa extrem aufpassen, dass es hier nicht ins Hintertreffen gerät. Auch mit Blick auf den weltweiten Systemkonflikt, denn es gibt zum Beispiel mit China und der Türkei extrem starke Konkurrenz. Also dieses Projekt, wir müssen den globalen Süden für uns gewinnen, wovon ja auch der Kanzler immer redet, das sagt sich sehr leicht, ist aber extrem schwierig.
Ist aber auch eine ganz schöne Wette dieser Staaten, wenn die so voll auf Russland setzen. Das muss ja nicht gut gehen eigentlich. Ne?
So ist es. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, worauf Europa und die westlichen Staaten, wenn auch eher heimlich, hoffen, dass diese Länder realisieren, auf russische Söldner zu setzen, die ja jetzt auch nicht in der Zahl da sind, dass man sagen kann, die werden auf jeden Fall dieses Terrorismus- oder das Separatismusproblem in den Griff bekommen. Die werden irgendwann aufwachen und realisieren, mit Russland funktioniert es auch nicht. Und wenn dann Bodenschätze dort ausgebeutet werden von Moskau, vielleicht wacht die Bevölkerung dann auch auf. Aber davon sind wir aus meiner Sicht im Moment jedenfalls noch sehr, sehr weit entfernt.
Vielen Dank, lieber Kai, für diese umfangreiche Recherche. Und das war's auch schon für diese Ausgabe mit Kai Küstner und Carsten Schmiester. Wir beide sagen danke fürs Zuhören und tschüss. Am Freitag ist dann Anna Engelke wieder an Bord. Bis dahin, euch und Ihnen alles Gute. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Podcast-Empfehlung für die ARD-Audiothek. Es geht in der Recherche um rechtsextreme Jugendliche in Ostdeutschland.
Jugendliche grönen in der Disco und auf dem Dorffest volksverhetzende Parolen, jagen Teilnehmende von Demokratiedemos durch die Stadt, schlagen einen Politiker krankenhausreif. Im Jahr 2024.
Das alles erinnert sehr an die 90er, also an eine Zeit, in der rechtsextreme Jugendliche in vielen Teilen Ostdeutschlands das Straßenbild dominiert haben und Rassismus und Gewalt fast schon Alltag waren.
In Staffel 1 von Springerstiefel wollten wir herausfinden, warum es für so viele junge Ostdeutsche nach der Wende cool war, Neonazi zu sein. Und welche Folgen der rechtsextreme Hass für die Menschen hatte, die zur Zielscheibe wurden.
Doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Denn das, was 1992 die Jugendlichen in Rostock-Lichtenhagen gebrüllt haben, grüllen Jugendliche heute in aller Öffentlichkeit auf irgendwelchen Partys.
Ausländer raus, Deutschland im Maul.
Ich bin Henrik Bolz.
Und ich bin Don Pablo Mulemba.
Wir ziehen wieder los in den Osten, um über das zu sprechen, was nach den 90ern in Ostdeutschland passiert ist.
Ich hatte Angst, dass sie mich verprügeln. Ich hatte aber auch Angst davor, dass sie mich anfassen. Dass sie mich sexuell belästigen.
Das alles und mehr hört ihr in Springerstiefel. Die 90er sind zurück.
Ab dem 6. August in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgt jetzt rein, um keine Episode zu verpassen.